SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Der Friedensnobelpreis geht ans tunesische Quartett für den nationalen Dialog, für seinen Verdienst während der Jasmin-Revolution.
More than anything, the prize is intended as an encouragement to the Tunisian people.
Vor allem sei der Preis gedacht als Ermutigung an die Bevölkerung Tunesiens. Kann der Preis einen Beitrag zum Frieden leisten im Maghreb und im Mittleren Osten? Wir fragen im Tagesgespräch den Friedensforscher Laurent Götschel um 13 Uhr. Für das Nachbarland Tunesiens, das von Gewalt erschütterte zweigeteilte Libyen, schlägt der UNO-Sonderbeauftragte eine Regierung der nationalen Einheit vor. Heute suchen Araber eine bessere Zukunft in Europa. Vor 150 Jahren taten Schweizer das Gleiche und gingen in die USA.
Das waren hundertprozentig Wirtschaftsflüchtlinge. Mit der Hungersnot und der wirtschaftlichen Misere war das einfach der letzte Ausweg.
Schweizer Wirtschaftsflüchtlinge und was aus einem von ihnen geworden ist, hier im Rendezvous. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Das nationale Dialogquartett aus Tunesien erhält also den diesjährigen Friedensnobelpreis. Einzelheiten von Bruno Kaufmann.
Das Quartett für den nationalen Dialog besteht aus dem tunesischen Gewerkschaftsbund UGTT, dem Arbeitgeberverband UTICA, der Menschenrechtsliga und dem Verband der Anwälte. Diese vier Organisationen hätten, so das norwegische Nobelkomitee in seiner Begründung, entscheidend dazu beigetragen, dass die demokratische Revolution in Tunesien im Unterschied zu vielen anderen arabischen Staaten gelungen sei. Tatsächlich kam es auch in Tunesien nach der Absetzung des langjährigen Diktators Ben Ali zu politisch motivierter Gewalt und einseitigen Machtansprüchen islamistischer Kreise. Mit dem nationalen Dialog des Quartettes gelang es, so das Nobelkomitee, dann jedoch den verfassungsgebenden Prozess breit abzustützen und zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Das ermöglichte im letzten Jahr die Durchführung von Wahlen zum Parlament und des Präsidenten. Die Wahl der diesjährigen Friedensnobelpreisträger aus Nordafrika sendet ein Zeichen des Komitees in Oslo, dass der arabische Frühling noch nicht vergessen ist und die positiven Ansätze wie in Tunesien auch weiterhin gefördert werden sollen.
Bruno Kaufmann. Und bei mir im Studio ist nun Tunesienkenner und SRF-Auslandredaktor Daniel Voll. Was hat das Dialogquartett in Tunesien genau geleistet?
Das Quartett hat sich zusammengetan, als zwei Jahre nach der Revolution in Tunesien eigentlich nichts mehr ging. Als die Regierung unter der Führung der islamistischen Ennahda und der säkularen Opposition sich in der verfassungsgebenden Versammlung blockierte. Als sich die wirtschaftliche Krise, in der das Land schon während der Revolution steckte, immer schlimmer geworden ist, als die Arbeitslosigkeit stieg, die wirtschaftliche Kaufkraft des Dinars abgenommen hat, da haben die Zivilgesellschaft hat sich zusammengetan, die Arbeitgeber, die Gewerkschaften haben gesagt, so geht es nicht weit, weil wir müssen eine Lösung finden. Und sie haben es tatsächlich geschafft, Regierung und Opposition an den Tisch zu bringen.
In diesem Quartett waren auch oder sind auch nationale Gewerkschaften und Arbeitgeber vertreten. Eigentlich ansonsten entfernte Positionen. Was hat sie in diesem Falle zusammengebracht?
Sie hatten eigentlich ein ganz großes gemeinsames wirtschaftliches Interesse. Das heißt, sie wussten, die Krise können wir eigentlich nur überwinden in Tunesien, wenn Tunesien auch politisch wieder stabil wird. Für eine wirtschaftliche positive Entwicklung braucht es stabile und demokratische Verhältnisse. Da waren sich die beiden auch einig. Wir wollen nicht, dass das Land zurückfällt in die Diktatur. Natürlich, es gab immer zwischen diesen beiden Kräften, vor allem Gewerkschaften und Arbeitgebern, große Unterschiede, zum Beispiel bei allen Streiks, die seit der Revolution in sehr, sehr grosser Zahl gegeben hat, da standen sie immer auf der unterschiedlichen Seite.
Tunesien ist ja heute kein stabiles Land, es wird immer wieder erschüttert von Anschlägen. Wie wichtig ist denn dieser Preis jetzt angesichts dieser Lage?
Ich denke, der Preis ist sicher eine große Ermutigung für alle demokratischen Kräfte im Land, vor allem aber auch für die sogenannte zivile Gesellschaft, die bereits an der Wurzel der Revolution war, die Menschenrechtsgruppen, die das Quartett dann aber auch immer unterstützt hatten und heute wieder demonstrieren, zum Beispiel gegen die scharfen Sicherheitsgesetze, die das Parlament nach den Anschlägen im Frühjahr und im frühen Sommer erlassen hat.
Besten Dank für diese Einschätzungen, Daniel Voll. Und die weiteren Meldungen des Mittags bringt uns jetzt Damian Rast.
Frankreichs Luftwaffe hat erneut Ziele in Syrien angegriffen. Zwei Kampfjets hätten ein Trainingslager der Terrormiliz Islamischer Staat bombardiert, sagte der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian gegenüber dem Sender Europe 1. Gleichzeitig kritisierte er das Vorgehen Russlands in Syrien. Die meisten der russischen Luftangriffe zielten darauf ab, den syrischen Machthaber Bashar al-Assad zu unterstützen, so Le Drian. Frankreichs Luftwaffe flog in Syrien erstmals Ende September Angriffe. Bereits seit einem Jahr ist sie in Irak im Einsatz. In einer Stadt im Süden Israels hat ein Mann 4 Araber mit Messerstichen verletzt. Laut der Polizei handelt es sich beim Angreifer um einen Juden. Er habe aus nationalistischen Motiven gehandelt und sei festgenommen worden. Bei den Opfern, die mit Verletzungen ins Spital gebracht wurden, handelt es sich gemäß Agenturen um Palästinenser aus dem Westjordanland und um Beduinen. Israel hatte zuvor den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem für Muslime erneut beschränkt. Männer unter 45 Jahren dürften nicht auf das Gelände, um an den Freitagsgebeten teilzunehmen, wie die Behörden mitteilen. 19 Flüchtlinge aus Eritrea sind von Italien nach Schweden geflogen worden, zum ersten Mal im Rahmen des Umverteilungsprogramms, welches die EU-Staaten beschlossen hatten. Die Maschine mit den Eritreern startete am Morgen vom Flughafen Rom Ciampino. Kritik am Bundesamt für Rüstung Armaswiss. Es sei nicht transparent genug, wie die Schweiz mit anderen Staaten im Rüstungsbereich zusammenarbeite. Das bemängelt die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats GPK. Zum Beispiel werde nirgends veröffentlicht, welche Vereinbarungen die Schweiz im Rüstungsbereich treffe. Das berge das Risiko, dass Abkommen geschlossen würden, die nicht den gesetzlichen Aufträgen der Armee entsprechen. Die GPK verlangt vom Bundesrat nun Maßnahmen. Er müsse sicherstellen, dass Armaswiss eine Stelle bestimme, die den Überblick habe über alle Aktivitäten. Nach der Fernsehübertragung des Fußballspiels Albanien-Serbien haben gestern Abend in Zürich Fans der beiden Mannschaften randaliert. Laut der Polizei waren mehrere Dutzend Fans an den Randalen im Stadtteil Oerlikon beteiligt. Die Polizei setzte Gummischrot, Reitstoffe und einen Wasserwerfer ein. Ein Polizist sei von einem Stein am Oberkörper getroffen und verletzt worden. Der Churer Bischof Vitus Huender hat keine Strafverfolgung zu befürchten wegen seiner Äußerungen zu Homosexuellen. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat ihre Ermittlungen gegen den katholischen Würdenträger eingestellt. Sie teilte mit, Huenders Aussagen seien nicht so eindringlich gewesen, um den betreffenden Tatbestand im Strafgesetzbuch zu erfüllen. Der Churer Bischof war nach einem Auftritt im deutschen Fulda angezeigt worden, vom Schwulenverband Pink Cross und von 2 Privatpersonen. Das Wetter. Heute ist es teilweise sonnig, teilweise bewölkt. Morgen liegt bis auf 1800 Meter im Norden Hochnebel. Sonst dominiert die Sonne. Die Temperatur im Norden wird mit Biese um 14 Grad erreicht. Im Süden gibt es bis 19 Grad.
Während das Nobelpreiskomitee die Demokratiebewegung in Tunesien zu unterstützen versucht mit dem Friedensnobelpreis, ist die Lage im Nachbarland Libyen immer noch prekär. Es gibt im ölreichen Land 2 Regierungen und 2 Parlamente in Tobruk und in Tripolis. Terrorgruppen nutzen das Machtvakuum aus. Nach monatelangen Verhandlungen scheint die UNO einen kleinen Erfolg zu präsentieren. Der UNO-Sonderbeauftragte für Libyen, Bernardino León, hat eine nationale Regierung vorgeschlagen, eine Einheitsregierung. Beide Parlamente, also diese in Tobruk und jenes in Tripolis, müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Ich habe Beat Staufer, unseren Beobachter für Nordafrika, gefragt, was erhofft sich die UNO von dieser Einheitsregierung?
Libyen braucht ganz dringend eine Regierung, die die drängenden Probleme des Landes angehen kann. Da ist vor allem die Sicherheitsfrage. Es geht um die IS-Terrormilizen, die sich im Land festgesetzt haben. Es geht um die Flüchtlingsfrage und vieles anderes mehr. Es ist wirklich von höchster Dringlichkeit, dass jetzt eine gemeinsame Regierung diese Probleme angehen kann.
Wie soll denn diese Einheitsregierung aussehen?
Bernardino León hat 6 Namen genannt, einen Regierungschef und 5 Minister. Die Frage ist einfach, ist das ein Papiertiger oder wird diese Regierung schon bald handlungsfähig sein? Ich denke, da sind einige Vorbehalte angebracht. Die Vertreter des Parlaments in Tripolis haben bereits zur Kenntnis gegeben, dass sie diese Regierung nicht unterstützen. Es gibt auch Vertreter des Repräsentantenhauses in Tobruk, die Vorbehalte angemeldet haben. Also wir müssen schauen, was jetzt weitergeht. Aber es ist doch eher eine riskante Vorwärtsstrategie von Bernardino León, dessen Amtszeit nächstens ausläuft und der jetzt am Ende seiner Amtszeit noch einen Erfolg vorweisen will.
Was sind denn grundsätzlich die größten Hürden, die einem Frieden in Libyen im Weg stehen?
Da ist mal die Macht der Milizenverbände, die eigentlich das Sagen haben in Libyen und die faktisch gesehen über den politischen Repräsentanten stehen. Es ist eine fehlende Konsenskultur, die sich immer wieder bemerkbar macht. Und da ist, wird von libyscher Seite auch bemängelt, dass eben Einflussnahmen aus dem Ausland stattfinden, welche die Sache noch komplizierter machen.
Eine ganze Reihe von Problemen also, wenn man anschaut, wer könnte da helfen. Der Nachbar Tunesien scheint eher etwas geschwächt, wenn man auch die Anschläge ansieht. Warum hilft denn zum Beispiel Ägypten nicht vermitteln, damit Libyen wieder befriedet wird oder zum Beispiel die Arabische Liga?
Dass Ägypten unter Präsident al-Sisi ist Partei in dieser Sache und zwar sehr ziemlich direkt, kann also in dieser schwierigen Situation keine Vermittlerrolle einnehmen. Die Arabische Liga ist gespalten und mit dem Jemen-Konflikt sehr stark beschäftigt. Vermutlich könnte am meisten Algerien oder dann eben die Europäische Union Einfluss nehmen auf die Verhandlungen in Libyen.
Heißt das, es bräuchte einfach mehr Druck auf beide Seiten, damit es jetzt zu einer Einigung kommt?
Vermutlich geht es nur mit Druck. Man müsste den Hebel ansetzen am Export von libyschen Erdölprodukten. Sobald nämlich diese Exporte gestoppt werden, könnten auch die beiden libyschen Parteien ihre Kämpfer und ihre Unterstützer nicht mehr finanzieren und dann würden sie genötigt, doch auf Verhandlungen einzuschwenken.
Sagt Beat Stauffer im Rendezvous. Und in der Sendung geht es weiter mit diesen Themen. Die Geschichte wiederholt sich. Maus Arm verließ die Schweizer Familie Rotrist, um das Glück in den USA zu suchen. Und die damaligen Wirtschaftsflüchtlinge schafften es in Amerika, so wie es heute viele Flüchtlinge in Deutschland hoffen. Ihr Arbeitskollege zieht sich immer mehr zurück, wirkt gestresst oder abgelöscht. Was tun? Ein Unternehmen zeigt es vor. Und das einst rote Wien muss zittern. Die rechtspopulistischen Freiheitlichen könnten die Wahlen gewinnen und in Österreich eine neue Ära einleiten. Die Schweiz ist in der Flüchtlingsfrage gespalten. Ein Vorwurf lautet, viele der Flüchtlinge seien nicht an Leib und Leben bedroht, sondern suchten nur Arbeit in unserem Land. Wirtschaftsflüchtlinge hätten deshalb kein Anrecht auf Asyl. In der Diskussion geht oft vergessen, auch Schweizerinnen und Schweizer flüchteten einst zu Hunderttausenden aus wirtschaftlicher Not. Manche wurden sogar von ihrer Heimatgemeinde zur Flucht gezwungen. Besonders eindrücklich lief es im 19. Jahrhundert in der Aargauer Gemeinde Rotrist ab. Inlandredaktor Max Hackermann.
Eingeklemmt zwischen Verkehrskreisel und Parkplatz ist der Rotrister Rösslibrunnen leicht zu übersehen. Dabei erinnert das Denkmal an das wohl einschneidendste Ereignis der Dorfgeschichte.
Hochhuri Johann, Hofer Jakob.
305 Namen stehen auf der Gedenkplakette, typische Rotrister-Namen.
Rüger Barbara, Rüger Jakob, Rüger Johann, Schmetter Jakob.
Es sind die Namen jener 305 ärmsten Dorfbewohner, die im Februar 1855 in einem Schub nach Amerika auswanderten. Auswandern mussten, präzisiert SVP-Gemeinderat Adrian Schmitter.
Über die Hälfte waren eigentlich Zwangsausweisungen, also die waren armengenössig. Es gab dann aber noch einen Teil von Freiwilligen, die mitgingen.
Not litten alle, einige gar Hunger. Die im Aargau dominierende Textilprotoindustrie war seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts immer tiefer in die Krise gerutscht. Dazu kamen mehrere Missernten hintereinander und dann auch noch die katastrophale Kartoffelkrankheit. Vielen blieb nur die bittere Wahl zwischen Elend zu Hause oder Neuanfang in der Fremde.
Das waren hundertprozentig Wirtschaftsflüchtlinge. Mit der Hungersnot und der wirtschaftlichen Misere war das einfach der letzte Ausweg.
Und selbst der war nur möglich mit Hilfe der Gemeinde.
Ich begrüße euch recht herzlich hier im Museum.
Im Rotrister Heimatmuseum erklärt Kommissionspräsident Uli Tanner die ungewöhnliche Finanzierung der Massenauswanderung von 1855.
Das ist ein Plan vom Winterhaldenwald. Und den Winterhaldenwald hat man abgeholzt und mit dem Erlös vom Verkauf von dem Holz hat man einen Teil von dieser Auswanderung finanziert.
Dazu nahm die Gemeinde Bankkredite auf und der reiche Dorfbäcker gewährte auch ein Darlehen. Alles, um die Armenkasse zu entlasten und die Hungerleider nach Amerika zu exportieren. Ein krasser, aber kein Einzelfall, weiss der Historiker Dominik Sauerländer, der sich intensiv mit der Schweizer Auswanderungsgeschichte befasst hat.
So viele Leute auf einmal, das war sehr speziell. Es ist die Gemeinde mit der grössten Gruppe, die aufs Mal auswandert. Prozentual gesehen aber gab es einige andere Gemeinden auch, die ähnlich viele Leute in die USA geschickt haben.
Schweizweit wanderten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 330'000 Menschen nach Amerika aus. Je nach Gegend waren das 15, 20 oder noch mehr Prozent der damaligen Bevölkerung.
Die USA waren das Land der Hoffnung. Ganz eindeutig, so wie es heute für viele Flüchtlinge Deutschland ist. Also man hat erfahren, in den USA, da gibt es Arbeit, da gibt es Land, da gibt es Möglichkeiten und da wollen wir hin.
Hochspezialisierte Reiseagenturen organisierten die Massenauswanderungen, eine Art legaler Schlepperdienst. Erst um die Jahrhundertwende verbesserte sich die Lage für die meisten Menschen in Mitteleuropa.
Es war die zweite Phase der Industrialisierung, Maschinenindustrie, Kraftwerkbau und vor allem dann der Eisenbahnbau, der sehr stark Arbeitskräfte natürlich gebraucht hat und vor allem auch Arbeitskräfte, die man zum Beispiel aus Italien rekrutiert hat,
sagt Historiker Dominik Sauerländer. Allmählich wurde die Schweiz vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland. Dass es aber noch gar nicht so lange her ist, seit Schweizer Wirtschaftsflüchtlinge ihr Glück im Ausland suchen mussten, fällt im Heimatmuseum Rotrist auch den Schülerinnen Alicia und Tamara auf.
Es waren recht arme Leute, dass so viele haben müssen gehen und sich von der Familie verabschieden und so.
Sie mussten ja ganz auswandern, nicht, dass sie einfach in einen anderen Kanton oder so können.
Drei Gemeindevertreter begleiteten damals die ärmsten Rotrister bis in die nordfranzösische Hafenstadt Le Havre und schauten, dass sie auch wirklich das Schiff nach Amerika bestiegen. Danach waren die Hofers und Wotlis, die Rüegers und Schmitters auf sich alleine gestellt.
Max Ackermann. Was ist aus diesen Schweizer Wirtschaftsflüchtlingen geworden? Das haben wir uns gefragt und eine Familie aufgespürt, die damals aus Rotrist in die USA geflüchtet war. Philipp Schmitter ist der Urenkel von Johann Jakob Schmitter, der damals seine Gemeinde verlassen hatte und in den USA sein Glück suchte. Philipp Schmitter lebt heute in der Toskana. Dort hat ihn Franco Battel getroffen.
Philipp Schmitter hat die große Überfahrt seines Urgroßvaters Johann Jakob recherchiert.
They went by cart from Rotrist to Le Havre in France, in northern France, and then they went by ship to New Orleans. And then from New Orleans they went up the Mississippi River.
Auf Fuhrwerken brachte man sie nach Le Havre in Nordfrankreich. Von dort ging es auf einem Schiff nach New Orleans im Süden der USA und dann weiter Richtung Norden auf dem Mississippi. Die Migranten aus Rotrist gründeten nicht eine Gemeinde. Es gibt also kein Neu- oder New Rotrist, sondern sie verteilten sich. Seinen Urgroßvater verschlug es nach Iowa. Philipp Schmitter hat seinen Urgroßvater nie gesehen, er starb lange vor seiner Geburt. Von ihm weiß er vor allem eines, dass er Erfolg hatte.
I do know that he was successful. He ended up with a farm.
Urgroßvater Johann Jakob war am Ende seines Lebens Eigentümer einer großen Farm. In deren Besitz kam er durch eine glückliche Heirat. Die Familie seiner Frau hatte Grundbesitz und war wohlhabend. Doch auch wer weniger Glück hatte, hatte zumindest gute Chancen. Denn die Böden des mittleren Westens von Iowa, Missouri oder Illinois sind fruchtbar und zogen damals zahlreiche Auswanderer aus Deutschland und aus der Deutschschweiz an. Viele bauten Mais an, um damit Schweine zu mästen für die riesigen Schlachthöfe Chicagos. Viele dieser Bauern und Viehzüchter waren Quäker, eine religiöse Bewegung, die viel für die Bildung ihrer Mitglieder tat.
Quakers of course are very very oriented toward education and they had a little small college that's called William Penn College.
Die Quäker betrieben ein College, eine Hochschule in der Nähe von Urgroßvater Schmitters Farm. In der Folge waren die Schmitters gut gebildet. Philipp Schmitters Vater lebte und studierte bereits in Chicago und später auch in der alten Heimat in der Schweiz, genauer in Genf.
And he actually came back to Switzerland and was getting a degree at the Institut des Etudes Internationales, which is part of the Université de Genève.
Philipp Schmitter selber wurde ein renommierter Politologe und lehrte an verschiedenen Universitäten rund um den Globus. Heute, 79-jährig, lebt er auf einem Landgut in der Toskana. Kann man aus der Migrationserfahrung seiner Familie für das Hier und Jetzt etwas lernen?
I hesitate because obviously there are certain features that are not comparable.
Ich zögere, sagt Schmitter, denn heute seien die Umstände anders. Sein Urgroßvater sei in ein Land eingewandert, das kaum besiedelt war und viele Möglichkeiten bot. Das könnten heute weder Europa noch die USA von sich behaupten. Eine Gemeinsamkeit aber sieht er.
I'm impressed by the amount of effort they spend to get their kids educated and make sure their kids have a better and safe future.
Mich beeindruckt, wie viel Migranten für die Ausbildung ihrer Kinder tun. Schmitter meint damit seine eigenen Vorfahren, aber auch Flüchtlinge und Migranten von heute, die oft alles versuchten, ihre Kinder auf gute Schulen zu schicken und ihnen so ein besseres, sichereres Leben zu ermöglichen.
Wie geht es dir? Mit dieser Frage wollen mehrere Kantone und die Stiftung Pro Mentes Sana ab heute auf die vielen Menschen hinweisen, denen es psychisch nicht gut geht. Sie sagen, besonders am Arbeitsplatz könnten die Chefs, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieles besser machen. Zum Beispiel den Kollegen oder die Kollegin früher und direkt auf die Sorgen ansprechen. Experten sagen, macht es so wie das Langenzahler Familienunternehmen Creation Baumann. Was den Textilbetrieb auszeichnet, weiß Inlandredaktorin Christine Wanner.
Rund 170 Männer und Frauen arbeiten im Familienbetrieb hier in Langenthal. Sie entwickeln und produzieren verschiedenste Textilien, Vorhangstoffe mit integriertem Licht, schallschluckende Überzüge, metallbeschichtete Vorhänge gegen die Hitze. Das Arbeitsklima ist gut, aber es gibt sie die Ausnahmen. Jedes Jahr haben bis zu 5 Angestellte akute gesundheitliche oder psychische Probleme. Das wird nicht unter den Teppich gekehrt, sondern thematisiert. Anton Minder, Geschäftsleitungsmitglied, spricht von einer offenen Gesprächskultur.
Grundsätzlich ist es so, dass wir primär das Gespräch in der Firma suchen. Und die Person, die öffnet sich oder die öffnet sich nicht. Und wenn wir dann sehen, dass sich das Verhalten eben nicht ändert, dann empfehlen wir effektiv, einen Schritt weiter zu gehen, eben dann effektiv mit der Proitera in Kontakt zu treten.
Proitera, das ist eine externe Beratungsfirma mit Standorten in der ganzen Schweiz, die berät und Coachings anbietet. Wer nicht direkt zur Chefin oder zum Chef gehen will, kann auch zuerst Rat bei der Personalkommission suchen, mündlich oder mit einer kurzen Notiz, sagt Christine Tanner von der Kommission.
Du hast einen physischen Briefkasten, den ich wirklich mein Brieflich runterlassen kann, wo man der Personalkommission noch Inputs geben kann, wenn man jetzt das Gefühl hat, man möchte jetzt, dass es sich doch nicht zu fest exponieren und das persönlich sagen.
Aber natürlich, wer sein Problem angehen will, muss sich im vertraulichen Rahmen öffnen. Dass Kollegen angeschwärzt würden, habe sie noch nie erlebt. Dass unter Arbeitskollegen festgestellte Veränderungen im Team thematisiert werden, hingegen schon. Christine Tanner begrüßt diese Firmenkultur.
Es wird schon zu uns geschaut. Auch wenn es jemandem nicht gut geht, dann bleibt man lang echt dran und schaut möglichst, dass der Mitarbeiter bleiben kann.
So wie etwa die Angestellte, die wegen eines Burnouts 2-mal ausgefallen ist, insgesamt für über ein Jahr. Nach der akuten Erschöpfung ist das Pensum schrittweise erhöht worden, bis auf aktuell 60%, wie ihr Mann erzählt.
Jetzt hat es sich stabilisiert. Dort, wo sie zu wenig Leute haben, dort wird sie eingesetzt.
Die Gespräche mit Vorgesetzten oder auch die externe Beratung sind vertraulich und so entscheidet jede und jeder selbst, was sie am Arbeitsplatz ansprechen wollen. Das Team seiner Frau wisse aber Bescheid. Ein offenes Team helfe.
Einfach auf die Leute zugehen und sie nicht meiden oder nebendurch schauen und nebendurch laufen, sondern eben mit probieren, ein normales Gespräch aufzubauen oder ja.
Die Frage, wie geht es dir, sei angebracht und biete sich ja auch nach einem Beinbruch oder einem Herzinfarkt an. Sie hätten so nur gute Erfahrungen gemacht, sagt Geschäftsleitungsmitglied Anton Minder.
Zu dem Personal, zu dem stehen wir schlussendlich auch. Wir wollen langfristige Mitarbeitende haben. Und wenn jetzt eine Person so in eine Situation gerät und die ist schon 2, 3, 5 Jahre bei uns im Hause, hat sich die ein enormes Fachwissen angeeignet. Und das einfach zu verlieren, auf das einfach zu verzichten, das wäre mal grundsätzlich falsch.
Diese Haltung und die Wertschätzung jedes Einzelnen sind gute Voraussetzungen für ein vertrauensvolles Klima. Das senkt Hürden, um auch über psychische Probleme zu sprechen.
Rendezvous, es ist 1:05. Übermorgen Sonntag geht's in der österreichischen Hauptstadt ans Eingemachte. Bei den Landtagswahlen in Wien geht es um die Fortsetzung oder das Ende einer Ära. Denn Wien wird quasi seit jeher sozialdemokratisch regiert. Doch jetzt bedrängen die rechtspopulistischen Freiheitlichen die SPÖ. Wenn Wien an die Freiheitlichen fällt, wäre dies nicht nur ein Umbruch in der Hauptstadt, sondern ein politisches Erdbeben in Österreich, wie Joe Schelbert meint.
Jetzt alle die Hände, immer wieder Österreich, immer wieder.
Immer wieder Österreich, schallt es über den Platz an der U-Bahn-Station Jonstraße. Die John Otti Band, die Hauskombo der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei, weiß, wie man Leute erreicht. Auf der Bühne schunkelt Heinz-Christian Strache, der Führer der FPÖ, gekonnt mit. Immer wieder Österreich, das ist sein Ziel. Bürgermeister im Wiener Rathaus wäre nur eine Zwischenstation auf dem Weg ins Ballhaus, dem nationalen Regierungssitz neben der Hofburg. In seiner Rede wetterte Strache gegen kriminelle Ausländer, nicht gegen Ausländer generell. Das käme in Wien nicht so gut an. Aber er geißelt die herrschende Politik, die Menschen in die Armut treibe. Da helfe es nichts, wenn die Sozialdemokraten verkündeten, Wien sei die lebenswerteste Stadt der Welt.
Man muss sicherlich nicht alles ändern, das ist auch nicht der Anspruch, den ich habe. Nicht alles anders machen, aber vieles besser und gerechter. Und lebenswert ist immer relativ. Wenn wir die Armutsentwicklung, die Arbeitslosigkeitsentwicklung der Menschen in Wien hernehmen, dann hat sich leider vieles auch im internationalen Ranking verschlechtert.
Laut Umfragen könnte die FPÖ zu den Sozialdemokraten aufrücken, diese sogar überholen, was das Ende des linken Wien bedeuten würde. Und wie Heinz-Christian Strache meint, auch das Ende der gegenwärtigen sozialdemokratischen Parteispitze, wenn nicht gar der österreichischen Regierung.
Wir haben diesmal die Chance, vielleicht doch eine Veränderung möglich zu machen. Wenn wir zur stärksten Kraft werden, wird in der SPÖ Wien kein Stein auf dem anderen bleiben. Und ich bin davon überzeugt, dann werden auch Faymann und Halper Geschichte sein. Und dann wird die SPÖ gezwungen sein, ihren falschen inhaltlichen Weg zu beenden.
Die Sozialdemokraten tun sich schwer, das zeigt sich bei deren Veranstaltungen. Es sind nicht viele, die sie besuchen. Und die Stimmung ist nicht so siegesgewiss wie bei den Freiheitlichen. Tapfer preist Stadträtin Sonja Weseli vor ein paar Passanten am Olympiaplatz dennoch die Vorzüge der Stadt und warnt vor den Gefahren eines Machtwechsels.
Die, die jetzt großartig aufzeigen und sagen, sie wollen diese Stadt verändern, muss man sich überlegen, was wollen die verändern, weil Wien ist derzeit die lebenswerteste Stadt. Wenn man das ändern will, da bin ich nicht dafür. Und dort, wo sie regiert haben, ja, dort, wo sie regiert haben, dort ist Schutt und Asche. Das wollen wir für Wien nicht. Und da kann jeder mitmachen, wenn er am 11. Oktober wählen geht und das Kreuzl an der richtigen Stelle macht.
Sonja Weseli, die auch als mögliche Bürgermeisterin gehandelt wird, weiß um die gegenwärtigen Probleme ihrer Partei. Die SPÖ müsse sich wieder auf ihre Geschichte, auf das legendäre Rote Wien besinnen, als man die Sorgen und Ängste aller ernst genommen habe und Wien zur modernsten und sozialsten Großstadt der Welt machte.
Es ist eine nicht einfache Zeit, weil es sehr, sehr viele Umbrüche gibt. Umbrüche machen immer unsicher und in der Unsicherheit ist offenbar sozusagen der Ruf und die Suche nach der einfachen Lösung besonders groß. Das Vorbild des Roten Wien, das muss das sein, was uns anleitet, wie die Zukunft mit den Wienerinnen und Wienern zu gestalten ist.
Ein großer Anspruch, für den man aber vielleicht früher als erst im Wahlkampf hätte beginnen müssen.
Joe Schelbert. Und Joe Schelbert hat noch viel mehr zu erzählen zu Österreich, den Wahlen und zur SPÖ. Sie hören es in unserer Hintergrundsendung International morgen Samstag um 9 Uhr auf Radio SRF 2 und am Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 1. Gleich ist es 1. Im 1. und 4. ist es Zeit fürs Tagesgespräch über den Friedensnobelpreis. Wir sprechen mit dem Friedensforscher Laurent Götschl. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an das tunesische Nationale Dialogquartett für seine Bemühungen um Frieden und Demokratie im Land. Das Quartett besteht aus dem tunesischen Gewerkschaftsverband, dem Arbeitgeberverband, der Menschenrechtsliga und der Anwaltskammer. Der französische Verteidigungsminister sagt, Frankreichs Luftwaffe habe in Syrien ein Trainingslager der Terrormiliz IS bombardiert. Und er kritisiert Russland. Die meisten russischen Luftangriffe in Syrien zielten darauf ab, Machthaber Bashar al-Assad zu unterstützen. Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats kritisiert das Bundesamt für Rüstung Armaswiss. Es sei nicht transparent genug, wie die Schweiz mit anderen Staaten im Rüstungsbereich zusammenarbeite. Das berge das Risiko, dass Abkommen geschlossen würden, die nicht den gesetzlichen Aufträgen der Armee entsprechen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.